SRF 2 Kultur.
Grad, 17 Minuten Nord. An einem stürmischen Tag im Mai arbeiten Forscher auf dem gefrorenen arktischen Ozean.
Release the drill.
Mit einem Hohlbohrer schneiden sie Bohrkerne aus der Eisschicht, auf der sie stehen.
Look at that baby. Look at that lamelli, man.
2 Meter lange Stangen aus Eis, 10 cm im Durchmesser.
Okay, there you go.
Zurück bleibt ein Loch im Packeis, durch das man das Wasser des Ozeans sehen kann.
So now this is ready for photo.
Die Forscher wollen dem Innenleben des Meereises auf die Schliche kommen. Das ist wichtiger denn je, weil das arktische Meereis im Sommer wegen der Klimaerwärmung rasant schwindet.
2007 war das erste Jahr über die letzten 3 Jahrzehnte, wo es einen sehr drastischen Rückgang im Sommer gegeben hat. Und 2012 haben wir einen sehr starken Rückgang, insbesondere des alten Eises, gesehen.
Weltweit beobachten Arktisforscher gerade angespannt, ob der Schmelzrekord dieses Jahr erneut gebrochen wird.
The Arctic is a very integrated system where a change in one component will affect the rest.
In der Arktis hängt alles zusammen. Der Rückgang des Meereises beeinflusst viele Prozesse: die Wolkenbildung, Niederschläge, die Vegetation. Über mannigfaltige Rückkopplungen beschleunigt es auch die weitere Erwärmung der Arktis. Ja, es verändert vermutlich das Wetter in Europa und Asien.
Manche Forscher befürchten sogar, dass diese Prozesse gigantische Methangaslager im Boden des arktischen Ozeans destabilisieren. Schon jetzt entweicht das Treibhausgas Methan in die Atmosphäre und dies nehme in Zukunft stark zu. In der Folge werde die Temperatur des ganzen Globus nach oben schnellen.
Das große Tauen, was der Klimawandel in der Arktis für die Welt bedeutet. Mit in den hohen Norden nimmt sie Thomas Häusler.
So first thing you want to do is get off any of this stuff here that sits outside on the core like so.
Hajo Eiken, Eisforscher von der University of Alaska in Fairbanks.
2007 wurde sehr schnell klar, dass mit dem Rückgang des dicken mehrjährigen Eises sehr schwer wird, Eismasse wieder aufzubauen, wenn nicht eine ganze Reihe von Faktoren zusammenkommen über den Verlauf des Sommers und Winters.
Faktoren wie Schlechtwetterperioden im Sommer, die die Temperatur tief halten. Doch solche Faktoren traten kaum auf. Im Gegenteil, der Abwärtstrend setzte sich fort. Mittlerweile gibt es auf dem arktischen Ozean fast kein Eis mehr, das nach seiner Bildung im Winter den nächsten Sommer überlebt. Solches Eis wäre aber wichtig, denn es kann in seinem zweiten Winter von 2 auf 3, 4 Meter Dicke anwachsen, dadurch langlebiger werden und weitere Sommer überstehen. Verschiedene Faktoren haben das Eis stattdessen in die Abwärtsspirale getrieben. Steigende Temperaturen, Meeresströmungen, die das Eis aus der Arktis treiben. Wichtig sind aber auch Rückkopplungsprozesse, sagt Hajo Eiken.
Das Meereis ist eines der am besten das Sonnenlicht reflektierenden Materialien. Die schneebedeckte, kalte Meereisdecke reflektiert 85%, wenn nicht noch mehr, des Sonnenlichtes. Der offene Ozean ist in unserem Sonnensystem wahrscheinlich eines der am niedrigsten reflektierenden Oberflächen. Wenn das ruhig ist, absorbiert der mehr als 90% der einkommenden Sonneneinstrahlung. Wenn also jetzt die Eisbedeckung abnimmt, dann absorbiert der arktische Ozean mehr Sonnenlicht. Dadurch kommt mehr Wärme in den Ozean rein. Einige von dieser Wärme wird gespeichert. Die verhindert dann später im Herbst und auch im Winter, dass das Eis dicker wird. Und dann erfolgt im Sommer ein schnellerer Rückzug des Eises, der eben immer größere, früher meereisbedeckte Gebiete dem Sonnenlicht im offenen Ozean aussetzt.
Albedo-Rückkopplung heißt dieser Teufelskreis. Die Albedo ist das Maß dafür, wie viel Licht ein Material reflektiert. Inzwischen verstehen die Arktisforscher diese Zusammenhänge gut.
Jetzt sind wir dabei, uns zu überlegen, wie sich diese drastische Änderung im Verhältnis zwischen mehrjährigem und einjährigem Eis auf die Albedo-Rückkopplung auswirkt. Und dafür muss man sehr genaue Messungen machen der optischen Eigenschaften des Eises. Wir müssen wesentlich besser verstehen, wie sich das einjährige Eis während der kritischen Übergangssaison zwischen Winter und Sommer verhält.
Nur wenn die Forscher das Meereis verstehen, können sie voraussagen, wie es sich verhalten wird, wenn es immer wärmer wird. Bisher liegen ihre Klimasimulationen im Computer in puncto Eis oft daneben. Gute Simulationen wären aber wichtig, weil sie anzeigen könnten, ob in Zukunft tatsächlich Extremszenarien drohen. Zum Beispiel, dass die arktischen Meeresböden instabil werden und massenhaft das Treibhausgas Methan in die Atmosphäre entlassen, wie es zu Beginn der Sendung erwähnt wurde. Blickt man von der Stelle auf dem Eis, an der Hayo Icon an diesem Maimorgen arbeitet, nach Norden, so sieht man nur Weiß. Das Weiß des bedeckten Himmels verschmilzt mit jenem der Meereisdecke. Sie erstreckt sich 2000 Kilometer weit bis zum Nordpol und darüber hinaus Richtung Sibirien. Wagemutige könnten von hier zum Pol wandern, wenn das Packeis nicht immer wieder aufbrechen würde. Auch gegen Süden trifft der Blick auf Weiß, aber es ist das Weiß der gefrorenen Tundra. Nur ab und zu wird es unterbrochen von Braun und Grau einiger Häuser. Das ist Barrow, der nördlichste Ort Alaskas. Seinen 4500 Einwohnern liegt das Meer 7 Monate im Jahr direkt vor der Haustüre. Keine einzige Straße verbindet Barrow mit dem Rest Alaskas. Dafür zweimal am Tag eine Boeing 737 der Alaska Airlines. Sie bringt Nahrung, andere Güter und einen steten Nachschub an Wissenschaftlern. Dass Barrow und sein Meereis so gut zu erreichen sind, hat den Ort zu einem Hotspot der Arktisforschung gemacht, erzählt Hayo Icon.
Barrow ist ein ausgezeichneter Ort für diese Art Messung und auch mit einer der Gründe, warum ich habe früher in Deutschland gearbeitet, am Alfred-Wegener-Institut und bin dann vor 15 Jahren hier nach Alaska gekommen, weil Barrow für uns ein ganz tolles, natürliches Labor gewesen ist. Ich kann morgens bei mir zu Hause in Fairbanks frühstücken, den frühen Flug nach Barrow hochnehmen. Am Nachmittag bin ich hier auf dem Eis mit dem Schneemobil. Das kann man längst nicht so gut irgendwo anders machen. Also was die Möglichkeiten hier angeht, ist Barrow hervorragend.
Eigentlich könnte man ja denken, dass man das Meereis besser vom Meer aus untersuchen kann.
Ich habe früher viel auf Eisbrechern gearbeitet. Da wird 2 Wochen durch die Gegend geschaukelt, ohne dass man überhaupt irgendein Stück Eis sieht. Und dann hat man 3 Stunden Zeit, weil natürlich auch andere Wissenschaftler an Bord sind, die was anderes machen wollen, auf einer Eisscholle irgendwas zu erreichen. Man kann größere Gebiete gut beproben. Also Eisbrecher spielen eine wichtige Rolle in der Forschung. Aber für die Art Arbeiten, die ich mache, ist Barrow, gibt es also kaum was Besseres.
Point Barrow has become important to the United States as an Arctic outpost for military and commercial research development.
Barrow tauchte in den 1950ern auf der Landkarte der Wissenschaft auf, als die US-Marine, die Navy, neben einer Eskimo-Siedlung eine Forschungsstation aufbaute.
We want to know more about the Arctic Ocean, its depths and currents. What types of ice are found here and why?
Hinter dem Meer lauerte die Sowjetunion und so wurde die eisige Arktis im Kalten Krieg brennend interessant. Seither hat sich die Navy längst aus Barrow verabschiedet, aber ihre legendären Kornsethütten aus Wellblech stehen immer noch hier und bilden nun ein Forschungsdorf.
We're just entering the area where there are 3 scientific observatories.
Rund um dieses Dorf haben sich weitere hochkarätige Institutionen angesiedelt, erzählt Mark Ivey, Forschungsmanager beim US-Energieministerium, als wir zusammen im Truck über die freiste Tundra fahren. Ringsherum kauern Baracken im verwehten Schnee. Auf ihren Dächern recken sich unzählige Messinstrumente in den Himmel.
Hallo,
hey,
Tom.
Tom, nice to meet you.
Als erstes besuchen wir die Filiale der NOAA, der Meeres- und Atmosphärenbehörde der USA. Sie ist im globalen Klimaforschungsnetz jene Stelle, die den Gehalt des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre misst, ein Schlüsselwert des Klimas. Nur 5 Messstellen dafür betreibt die NOAA weltweit, eine davon in Barrow, weil hier die Luft so rein ist.
So our carbon dioxide system is right here.
Matthew Martinson, der Stationstechniker, überwacht in diesen Tagen das CO2-Messgerät besonders genau. Vor kurzem hat die CO2-Konzentration die magische Grenze von 400 Teilchen pro Million überschritten. Die Bestätigung dafür, dass die Weltgemeinschaft bisher am Klimaschutz gescheitert ist.
And we still are. The most recent numbers are around 403 to 404 parts per million.
Let's say somebody climbs up the tower and breathes up there. Can you see that?
You can.
Das Messinstrument ist hochpräzise. Sogar den Atem eines Technikers würde es registrieren, der draußen auf den Masten klettert. Nicht nur beim CO2-Gehalt in der Luft bildet die Arktis eine Art globales Frühwarnsystem. Die Region reagiert im Vielen äußerst empfindlich auf den Klimawandel. Sie hat sich doppelt so stark erwärmt wie der Rest des Globus.
Diese Instrumente messen Aerosole in der Luft, kleine Partikel, Salzkristalle aus dem Meer, Staub oder Ruß. Damit sich Wolken bilden, braucht es Aerosole. An ihnen kann die Feuchtigkeit in der Luft zu jenen Tropfen oder Eiskristallen kondensieren, die eine Wolke ausmachen.
clouds, they have a big effect on climate. They regulate the amount of...
Wolken beeinflussen das Klima stark. Sie können es aufheizen oder abkühlen, je nach Typ und Lage in der Atmosphäre. Auch Aerosole können gegenteilige Effekte haben. Beide verstehen wir viel zu wenig.
Clouds are hard. They're a hard problem.
Mark Ivey sagt, Wolken und Aerosole seien die größten Schwachstellen in den Klimasimulationen, mit denen Wissenschaftler den Fortgang des Klimawandels zu berechnen versuchen. Die Messstationen in Barrow können einiges zur Lösung des Problems beitragen.
This is really a state-of-the-art research radar.
Unablässig beobachten Radaranlagen, Kameras und Laserscanner den Himmel. Jeder Forscher auf der Welt kann ihre Daten nutzen, erzählt Mark Ivey, als wir einen der Messcontainer betreten. Dieser ist vollgestopft mit Computern, die die Daten per Satellit von der Tundra ins Internet speisen.
So this is really world-class.
Eine neue Studie hat eben gezeigt, dass Wolken in der letztjährigen Rekordschmelze des großen Eispanzers auf Grönland eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch beim Meereis ist das so, vermutet Mark Ivey, doch dies müssen die Messungen in Barrow erst noch belegen.
But my question is, were we as far out as here? I think this is a bit more than 2 miles.
Yeah, that's way more than 2 miles. More.
So then we're probably somewhere here in this
wait,
area.
Wait a minute. From Barrow to here is 4 miles.
Das heimliche Zentrum des Forscherparadieses in Barrow ist die Cafeteria des Illisarkvik Colleges, das mitten zwischen den Wellblechbaracken der ehemaligen Navy-Anlage liegt. Neben den Berufsschülern des Colleges treffen sich hier allmorgendlich die Forscher bei Bratspeck, Pancakes und dünnem Kaffee, um ihre Aktivitäten zu besprechen. Für mich ist es die Gelegenheit, die interessanteste Expedition des Tages ausfindig zu machen. Heute soll es zu einer Stelle auf dem Meereis gehen, die etwa 10 Kilometer von der Cafeteria entfernt liegt und einen Kilometer vor der Küste.
Ani for Roy from the Sea Ice Group.
Trotzdem können die Forscher nicht einfach auf ihren Schneemobilen losfahren. Jederzeit können Wind oder Meeresströmung das Eis aufbrechen und Schollen wegtreiben. Und dann gibt es da noch ein Problem. Nicht nur Forscher finden Barrow attraktiv, auch Eisbären gefällt es hier. Täglich spazieren sie auf Nahrungssuche durch die Gegend. Die Bewohner Barrows helfen den Wissenschaftlern, damit sie sicher arbeiten können. Die Eskimos vom Stamm der Inupiat jagen seit Jahrhunderten in der Tundra und auf dem Meereis, sagt Eisforscher Eiken.
Wenn wir sicher sein wollen, dass uns da draußen nichts passiert, das ist eine sehr harsche Region hier, sehr kalt, sehr, sehr unwirtlich, Risiken mit dem Eis verbunden, dann ist es am besten, wenn wir ein paar Inupiat dabei haben, die einem sagen können, was ich also nur über 10, 20, 30 Jahre messen könnte. Das ist natürlich bei denen alles in ihrem traditionellen Wissen über das Eis verankert.
Jede Forschergruppe wird von einem Inupiaq begleitet, der die Sicherheit des Eises beurteilt und Bären verkrault, die zu nahe kommen. Unsere Wache ist heute Arni Eri, ein Bär von einem Mann. Sein Geschäft hat er als Junge gelernt im Jagdcamp, das seine Familie draußen auf dem Meereis aufschlug.
There was like a 12-foot polar bear eating my seal I just caught out of the water. It ate half of it in one bite. That's how.
Einmal, als ich auf Wache war, ging ich für 2 Minuten ins Zelt, um mich aufzuwärmen. Als ich wieder hinaustrat, stand ein Eisbär vor mir, 4 Meter groß. Mit einem Biss hatte er die Hälfte der Robbe verschlungen, die ich zuvor erlegt hatte. So groß war er. Er fürchtete sich nicht, tat keinen Wank. Ich stürzte ins Zelt und weckte einen der Älteren, der den Bären erschoss. Ich musste den Bären nach Hause schleppen.
An der Spitze unseres Corsos von 4 Schneemobilen fährt also Arni Eri, das Gewehr über die Schulter geschlungen. Ich sitze als Beifahrer auf dem Fahrzeug dahinter. Gesteuert wird es vom neuseeländischen Forscher Malcolm Ingham. Der Fahrtwind und ein bissiger Sturm sorgen dafür, dass jeder Flecken unbedeckter Haut im Nu vor Kälte brennt. Die Wolken, der Schnee der Tundra und das Meereis verschmelzen. Himmel und Erde scheinen eins. Die Sicht verschwimmt so stark, dass wir zuerst an den Messgeräten vorbeifahren, die Ingham vor einigen Wochen installiert hatte. Der heftige Wind macht es schwer, das deponierte und vereiste Zelt wieder aufzurichten. Schließlich ist es geschafft und Malcolm Ingham schließt seinen Laptop an ein Messinstrument an, aus dem zahllose Kabelquellen und in zugefrorenen Löchern im Meereis verschwinden.
The electrodes are all connected up. And all that this is doing is cycling through.
Das Messgerät schickt Strom durchs Eis und misst den Widerstand. So können wir das Eis kartieren und jene Zonen erkennen, die feine Kanäle enthalten. Denn durch diese Kanäle zirkuliert Salzwasser, das den Strom besser leitet als das Eis.
Grob kann man sagen, je wärmer das Eis im Frühling wird, desto mehr Kanäle entstehen und desto durchlässiger wird das Eis. Dieser Prozess könnte beeinflussen, wie gut das Meereis im Sommer der Wärme widerstehen kann, sagt Ken Golden, der mit Ingham und Hayo Eiken zusammenarbeitet.
One of the key processes is fluid transport through the ice. So fluid flow through the ice.
Im Sommer bilden sich Pfützen aus Schmelzwasser auf dem Eis. Sie nehmen mehr Wärme aus dem Sonnenlicht auf als die stärker reflektierende Oberfläche des Eises. Diese Wärme lässt das darunter liegende Eis schneller schmelzen. Größere Schmelztümpel entstehen, das Eis zerfällt immer schneller. Kann das Schmelzwasser aber durch Kanäle im Eis abfließen, verlangsamt sich dieser Prozess. Through the overall
reflectance of the ice. Ken Golden ist übrigens Mathematiker.
That's one of the critical things in working in mathematics is you got to find just the right kind of people to bring up here who can combine the mathematics.
Mit uns Mathematikern in der Arktis ist es so eine Sache. Wir sind halt weniger die praktischen Typen.
Because many mathematicians are kind of, like, including myself, are kind of spacey and, you know, have their head in the clouds a lot of the time, but.
Wenn ich Mitarbeiter aussuche, achte ich darauf, dass sie hier zurechtkommen, damit sie nicht sich oder andere in Gefahr bringen.
Nachdem das Polarvirus Ken Golden vor einigen Jahren befallen hatte, jobbte der Mathematikprofessor in der Freizeit auf dem Bau, um sich zu stählen und praktische Fähigkeiten anzueignen. Golden hat herausgefunden, dass das Eis mit steigender Temperatur nicht allmählich durchlässiger wird, sondern sprunghaft. Zusammen mit Ingham und Eiken will er die feinstofflichen Veränderungen im Eis dingfest machen, die dafür verantwortlich sind. Dann ließe sich das junge Meereis besser verstehen und damit auch besser voraussehen, wie es mit der arktischen Schmelze weitergehen könnte. Die neuartige Vermessung mit Strom bietet dabei Vorteile, denn sie zerstört das Eis nicht, wie es Bohrkerne tun, sagt Hayo Eiken.
Sobald der Kern entnommen wird, können schon Änderungen in der Eisstruktur erfolgen. Insbesondere, wenn man dann den Kern ins Labor zurückbringt, wird also diese Feinstruktur, die vom Mikrometerbereich bis in den Dezimeterbereich, feine Sohlekanäle, Lagen von flüssigem Salzwasser im Eis beinhaltet. Diese Struktur, die verändert sich. Und früher ist man davon ausgegangen, naja, das ist halt Teil der Schwierigkeiten, die wir haben. Jetzt wissen wir, dass selbst geringfügige Änderungen große Auswirkungen haben auf die Eigenschaften des Eises.
Die Arktis befindet sich im Umbruch. Das Meereis geht drastisch zurück. Im letzten September war nur noch ein Viertel der Menge übrig, verglichen mit dem Schnitt der letzten 30 Jahre. Die Wissenschaftler arbeiten intensiv daran, diesen Wandel und seine Folgen zu verstehen, gerade in Barrow, Alaska. Aber die Vorgänge sind komplex und so gehen die Meinungen über die Zukunft deutlich auseinander.
We're simply going to run out of ice in September in about 3 years' time, and there isn't anything that can stop that.
Der britische Forscher Peter Wardham etwa prophezeit, dass die Arktis bereits im Sommer 2016 eisfrei sein wird. Mittelfristig werde dies katastrophale Konsequenzen haben.
As soon as that ice melts off, you expose the ocean to intense radiation from the sun and it warms up. Now it's been found that
ohne Meereis heizt sich der arktische Ozean im Sommer auf. Diese Wärme destabilisiert den Permafrost am Meeresboden vor der sibirischen Küste. Unter diesem Permafrost liegen gigantische Mengen des Treibhausgases Methan, das durch die Schmelze freigesetzt wird. Das wird die Erwärmung des ganzen Globus erheblich verschärfen.
Diese zusätzliche Erwärmung werde die Meere ansteigen lassen, im Süden zu vermehrten Dürren führen, den Monsun abschwächen, warnt Wardhams. Die Folge seien weltweite Schäden von $6 Billionen durch Überschwemmungen, Erosion, Ernteausfälle. Viele der Wissenschaftler, die in Barrow forschen, halten dieses Katastrophenszenario für unwahrscheinlich. Zuerst einmal sei es unwahrscheinlich, dass das Meereis derart schnell komplett verschwinde, urteilt Hayo Eiken.
Man kann sich schon das Extremszenario zusammenbauen in der Theorie, aber meiner Ansicht nach ist die Annahme, dass wir also innerhalb der nächsten 4-5 Jahre völlig eisfrei im Sommer sind, nicht gerechtfertigt.
Wie schnell das Meereis tatsächlich schmilzt, wird von vielen Faktoren mitbestimmt. Manche sind nicht an die Klimaerwärmung gekoppelt. Auch natürliche Zyklen spielen eine Rolle, zum Beispiel Meeresströmungen. All dies zu einer Prognose zu bündeln, ist schwierig. Viele Eisforscher gehen wie Eiken eher davon aus, dass die eisfreie Arktis im Sommer in etwa 20, 30 Jahren Tatsache sein wird. Auch mit Wardhams Annahme über das Methan verhält es sich ähnlich, sagt der Permafrostforscher Larry Hintzman von der University of Alaska.
The permafrost in the ocean is really degrading rapidly, but it's very complex and it would be impossible for me to guess what the impact would be because there are so many interacting and complicating factors.
Der Permafrost auf dem Meeresgrund taue tatsächlich rasch, aber wie viel Methan dabei freigesetzt werden wird, will Hintzman nicht prophezeien, es gebe zu viele Unbekannte. Trotz dieser Unsicherheiten, viele Auswirkungen des Klimawandels sind in der Arktis nur allzu deutlich. Nicht nur das Meereis geht drastisch zurück, auch die Tundra ändert sich. Der Permafrost im Boden taut, die Gegend wird trockener. Plötzlich wüten im Sommer auf Nordalaskas Ebenen große Brände, so geschehen 2004 und 2007. Arktisweit verdrängen Büsche, Moose und Flechten. Auch dies setzt eine Rückkoppelung in Gang, die ähnlich funktioniert wie beim zurückgehenden Meereis. Die neue Vegetation ist dunkler, reflektiert weniger Sonnenlicht und die arktische Landmasse nimmt dadurch mehr Wärme auf. Oder wie es Larry Hintzman sagt, in der Arktis hängt alles mit allem zusammen.
The Arctic is a very integrated system, where a change in one component will affect the rest of the system.
Liegen manche Forscher richtig, so haben auch wir die Auswirkungen des arktischen Wandels bereits ganz direkt zu spüren bekommen, wie der Klimatologe Wladimir Alexeyev von der University of Alaska erklärt.
The colder winters in Europe are linked to declining sea ice. When sea ice is disappearing in the summer, that opens up.
Die kalten Winter, die Europa jüngst erlebt hat, sind auch eine Folge des verschwindenden Meereises. Asien und Nordamerika sind ebenfalls betroffen. Weil im Sommer der arktische Ozean mehr offene Wasserflächen hat, gelangt von dort mehr Wärme in die Atmosphäre. Dies verändert den Westwind, der um die nördliche Halbkugel weht, den Jetstream. So gelangt im Winter mehr kalte Luft aus der Arktis nach Europa und Asien. Gleichzeitig werden diese Wetterlagen für längere Zeit blockiert.
Das Ergebnis könnte der lange, kalte Winter dieses Jahr gewesen sein. Noch sind viele Teile dieses komplexen Puzzles nur unvollständig verstanden. Noch können die Forscher nicht mit Bestimmtheit voraussagen, wann die Arktis im Sommer eisfrei sein wird und was die Folgen dieses Wandels für die Polregion und den ganzen Globus sein werden. In Barrow kann man sich einen Ozean ohne Eis kaum vorstellen. Schnee und Eis sind hier so allgegenwärtig, nicht nur im Winter, auch im Mai, Juni. Dabei sei Meereis etwas Exklusives, sagt Andy Mahoney, als ich ihn auf eben dieses Meereis begleite. Er ist ein ehemaliger Schüler von Hayo Eiken und nun selbst Professor an der University of Alaska. Am Abend wird Mahoney von Barrow zurück nach Süden fliegen, ins 800 Kilometer entfernte Fairbanks zu seinen Studenten. Er will ihnen ein Geschenk mitbringen, einen großen Block Meereis.
Now I'll take this back to Fairbanks. It's useful for us to have blocks to use sort of for education. It's quite nice if you give a talk about sea ice to be able to let people actually see what it is you're talking about rather than just showing them a photograph.
Es sei viel besser, wenn er richtiges Meereis zeigen könne und nicht nur Fotos davon. Denn selbst Studenten der Eisforschung bekämen oft nur Bilder zu Gesicht statt des Originals.
Not many people who get to set foot on sea ice. So I consider it quite a privilege and it's kind of cool to be able to take a piece of it back to show other people.
Mahoney macht sich ans Werk. Als er mit einer großen Zange den ausgesägten Block aus dem Eis wuchten will, stellt der sich als etwas gar groß heraus.
Okay, that's actually quite a big block of ice there. I might have gotten a bit carried away.
Nach weiteren Schnitten mit der Motorsäge kann er die Beute schließlich in einer Kühlbox verstauen.
This is quite a nice example that I managed to hit with the chainsaw. Not exactly a surgical instrument, but that's quite nice. That was worth coming out here for.
Am Abend wird der Eisblock mit Flug 56 der Alaska Airlines nach Fairbanks reisen. Ein spezielles Souvenir schon jetzt und in einer wärmeren Zukunft vielleicht noch viel mehr.
Das große Tauen. Was der Klimawandel in der Arktis für die Welt bedeutet. Sie hörten eine Sendung von Thomas Häusler.
Und wir bleiben bei Kontext im kalten Norden. Morgen gehen wir der Frage nach, warum sich plötzlich alle Weltbrennen für die Arktis interessiert. Nicht nur die Anrainer wie die USA oder Russland, sondern auch China, Südkorea und sogar Indien. Im Internet auf srf.ch/wissen finden Sie das Tagebuch der Reportagereise nach Alaska, inklusive Fotos von Forschern auf dem Eis und mehr. srf.ch/wissen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.